Dankeschön.
Liebe Schwestern und Freunde, das Wort, das ich heute mit euch betrachten möchte, ist im Matthäus-Evangelium aufgeschrieben, im 5. Kapitel. Und ich lese zunächst einmal die Verse 28 bis 42. Da heißt es, Jesus spricht hier, ihr habt gehört, dass gesagt ist, in 2. Mose 21, Vers 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, angesichts dieses Gotteswortes heute Morgen drängen sich unwillkürlich ganz naheliegende und praktische Fragen auf. Ist ein Christ denn das geborene Opfer? Ist ein Christ denn Wachs in den Händen seines Widersachers? Habe ich persönlich damals etwas falsch gemacht, als meine Eltern etwas kleiner waren, noch die Kinder, und ich sie zum Karateverein schickte, auf dass sie sich entschlossen wehren konnten? Ich weiß noch, dass mir dieses Wort so im Alter von 16 Jahren doch sehr zu schaffen machte. Auf dem Schulhof herrschte das Faustrecht und ich pflegte alles andere zu tun, als dem, der es wagte, mir irgendwo hinzuhauen, auch noch ein anderes Körperteil hinzuhalten, ganz im Gegenteil. Und ich fand das sehr angemessen. Nicht, dass jetzt der große Prügelknabe gewesen wäre, weder auf der einen noch der anderen Seite, aber durchaus wehrhaft. Und man kann ja auch dann, wenn man etwas gereifter ist, in der Pubertät entwachsen, durchaus die Frage stellen, wieso soll ich denn jetzt den unteren Weg gehen? Ja, vielleicht sogar noch intensiver. Müssen wir denn nicht vielmehr dafür sorgen, dass das Gute gefördert und das Böse in die Schranken gewiesen wird? Widersteht nicht dem Bösen, heißt es. Ja, ist das nicht eine genuine Aufgabe von Christen, genau dem Bösen, dem Üblen zu widerstehen? Soll man denn als Christ schweigen zu schreiendem Unrecht? Um den Geist des Gotteswortes nachzuspüren, müssen wir etwas genauer hinsehen, wovon unser Herr hier überhaupt spricht. Denn die Situationen, die Jesus zum Beispiel nimmt, die kommen in unserem Alltagsleben so, wie unser Herr sie vor Augen hat, nicht vor. Inwieweit lässt sich das, was wir hier gehört haben, übertragen auf das, was dich am Montag erwartet? Zum Ersten, in allen Fragen, die wir gerade gehört haben, in all den Problemkreisen, geht es um Dinge, die vor Gericht ausgetragen werden und für die eine Rechtsvorschrift anwendbar ist. Das allgemeine Rechtsprinzip des Alten Testamentes klingt in unseren Ohren grausam. Als Beispiel für archaische Rachegerechtigkeit, hat aber einen völlig anderen Hintergrund. Unser Herr nennt das klassische Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das entspricht nicht nur dem Rechtsempfinden der Menschen überhaupt bis heute, sondern das ist schon eine wesentliche Einschränkung. Eine wesentliche Einschränkung, eine Regulierung der blinden Rache. Der Rasende, der Erregte, pflegt nicht nach der Verhältnismäßigkeit seiner Mittel zu fragen, sondern scheint gar nicht mehr zu fragen. Manchmal liest man ja, dass irgendjemand aus Versehen einem anderen im Auto gefahren ist und wo Heiligsblechle danach erschossen worden ist. Das kann man sogar schon mal haben, wenn man nur den Parkplatz einem weggenommen hat. Das ist Lamech. Den Namen muss man sich nicht merken, aber das war einer der urväterlichen Potentaten, die sagten, für jede Verletzung schlachte ich einen Mann und wer mich umbringt, dann bringt Tausende oder was weiß ich, die Zahl ist nicht ganz korrekt. Aber eine maßlose Rache ins Übersteigerte. Das Prinzip des Alten Testamentes, des Gesetzes, ist aus Ausgleichen aufgerichtet, auf
Mäßigung. Was das Opfer erlitten hat, das soll auch der Täter erleiden und oder er soll eine angemessene Entschädigung dafür zahlen. Soweit so gut, sagt unser Inneres. Warum soll es nicht dabei bleiben? Ja, ich glaube, mancher von uns oder mancher Mensch wünscht sich dieses Rechtsprinzip wieder zurück. Etwa wenn er sieht, wie der Mörder seines Kindes mit ein paar Jahren Gefängnis davonkommt. Er hatte ja so eine schwere Kindheit. In diesem Bereich gibt es allerlei Merkwürdigkeiten. Ich weiß nicht, ob die Rechtsverhältnisse heute noch exakt so sind, aber das führte natürlich regelmäßig zur tiefsten Verbitterung der armen Opfer einer Vergewaltigung, wenn sie feststellten, der Täter kommt mit Bewährung davon, wenn er seinem Opfer erhebliche Qualen und manchmal nicht mehr zu heilende innere Verletzungen in der Seele zugefügt hat. Wenn derselbe Täter bei diesem Verbrechen auch noch die Brieftasche gestohlen hat, dann gab es 4 Jahre mindestens, ja, ohne Bewährung natürlich. Und wenn du wissen willst, wie viel Wert dein Leben vor dem Gericht hat, dann kann das ein Maßstab sein. Geld, Besitz, das geht weit über alles hinaus. Bei diesem hier ist das ganz anders herum. In den Beispielen unseres Herrn geht es allerdings nicht um die Strafjustiz oder um Notwehr oder ähnliches, sondern es geht um den Bereich des Zivilrechts. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Konkretisierung, dass ein Mord ungesühnt bleiben soll. Denn davon kann ja nicht die Rede sein. Das ist ein ganz anderes Thema. Es ist von anderen Dingen die Rede. Es gab mal einen bayerischen Ministerpräsidenten, der im Kanzlerämter strebte, nicht Edmund Stoiber, sondern einer seiner Vorgänger. Der hat in seinem Leben mehr als 750 Beleidigungsklagen geführt. Und als ihm da jemand was ans Zeug hängen wollte, durchaus berechtigt, sagte, ja, man muss ja nicht alles so direkt vor Gericht so ausfechten, man kann sich doch gütlich einigen. Und da hat das wissende Publikum sehr erheitert reagiert. Und es geht um diesen Bereich bei dem ersten Beispiel, was unser Herr hier nennt. Es gibt eine kleine Besonderheit, die nur wenigen auffällt und die nach meiner Beobachtung weltfremden Bibelkommentaren, grau- bis weißhaarigen, leicht angestaubten Männern im theologischen Elfenbeinturm, die eben solche Bücher produzieren, die wieder von eben solchen Leuten gerne gelesen werden, niemals aufgefallen ist. Und zwar ein kleines Detail. Wenn wir genau hinsehen, fällt uns auf, dass unser Herr von der rechten Backe, oder sagen wir Wange, redet, auf die geschlagen wird. Die meisten Menschen sind aber Rechtshänder. Ihr müsst das jetzt nicht ausprobieren, aber wenn ihr dem Nachbarn mit der rechten Hand auf die Wange schlägt, dann bitte nicht, dann mit der rechten Hand auf die rechte Wange geht gar nicht. Wenn er mit der rechten Hand schlägt, landet es auf der linken Wange. Das heißt, um die rechte Wange zu treffen, muss man die linke Hand benutzen. Das ist ein ganz besonderer Schlag, den unser Herr hier meint. Nicht das, was manchmal auf dem Schulhof passiert, sondern etwas ganz anderes. Dazu gibt es eine, nun sagen wir mal, etwas anrüchige Erklärung. Wenn dir ein Orientale die linke Hand gibt, dann kommt die nicht vom Herzen, wie bei manchen unserer kleinen Pumas und Tiger, die den Pastor damit begrüßen, und wie wir das sagen, sondern sie kommt aus einer ganz anderen Region des Körpers und ist bis heute eine schlimme Beleidigung, denn vor der Erfindung saugfähigen, mehrlagigen Krepppapiers war es üblich und ist es auch bis heute, mit dieser Hand notdürftige Reinigung weiter unten zu vollziehen. Also deutlicher kann ich jetzt nicht werden, muss ich glaube ich auch nicht. Mit dieser dadurch als unrein geltenden Hand geschlagen zu werden, das ist eine schlimme Ehrverletzung. Hier geht es nicht um die Verletzung des Körpers, sondern um die Verletzung der Ehre. Ähnlich wie viele Federhandschuhe im Mittelalter oder, na, so lange ist das noch gar nicht her. Otto von Bismarck pflegte auch noch politische Gegner zum Duell zu fordern. Also eine beleidigende, ehrverletzende Handlung Und solcher Ehrenhändel hat sich ein Christ zu entziehen. Denn euer Pastor hat sich schon mal durchaus erfolgreich mit Messerangriffs vor der Bibelstunde erwehren müssen und ich hatte sogar gar kein schlechtes Gewissen, aber das war die aufregendste Bibelstunde, die ich erlebt habe, aber das geht gleich ein bisschen sehr zu weit.
Ja, zweites Beispiel unseres Herrn, da geht es um, ja, mein Gott, das viele Geld.
Und das ist ja für viele Leute leider ihr Gott, das viele Geld. Unser Herr sieht die Dinge deutlich anders. Den Mantel, das muss man wissen, den durfte man nicht spenden. So bestimmt ist das Gesetz Gottes, denn der war für den Armen gleichzeitig das Bett, der Schlafsack des armen Mannes also.
Also der schlaue Verleiher pfändete nachts den Anzug, gab ihm den Mantel dafür und tauschte das dann morgens wieder um gegen das Gewand und nahm den Mantel dann wieder in Empfang zu seiner Sicherheit. Er konnte den Buchstaben des Gottesgesetzes Genüge tun, ohne sozusagen sein Risiko auf den Schulden zu bleiben zu erhöhen. So war das. Und daher gibt eine ganz andere Empfehlung.
Keine Winkelzüge. Wenn der so sein soll, gib es ihm gleich mit. Klammer auf, lass dich nicht herabziehen in irgendwelche Niederungen. Lass dich nicht herabziehen in solche, na, in Wuppertal sagte man, Klinkefiesereien, hier und da und am Buchstaben des Gesetzes haarscharf vorbei, erinnert mich an was. Nicht ganz, nicht falsch, nein, aber doch nicht richtig. Ach was, kein Kleinkram. Gib ihm gleich den Mantel, gib ihm gleich den Auge. Warum? Ich sorge für dich. Ich sorge für dich. Unüberwindbar. Ein drittes, auch ein Beispiel, das für unsere Ohren exotisch klingt, denn die Verhältnisse sind anders. Und obwohl ich die Hospesen immer schon als besonders gastfrei, nicht nur wegen der 3000 Tee, sondern auch sonst erlebt habe, das orientalische Gastrecht ist noch ein paar Nummern größer. Unter anderem hatte der Gast ein Anrecht auf die Begleitung aus dem Dorf heraus. Vor allen Dingen nachts war das notwendig, und zwar aus folgendem Grund. Wenn der Gast oder irgendein Fremdling innerhalb eines Umkreises von einer Meile um das Dorf erschlagen aufgefunden wurde, dann musste das Dorf Blutgeld bezahlen, eine Entschädigung bezahlen an die Beschädigten, wer auch immer das nun gewesen ist. Lag die Leiche nun außerhalb und wenn es nur 2 Meter waren, dann gab es keine Entschädigung, dann war das Dorf aus seiner Obligo herausgetreten. So war es Pflicht und Schuldigkeit und hatte durchaus eine Rechtsrelevanz, dass man dem Gast oder dem Fremdling eine Meile aus dem Dorf oder aus der Stadt heraus Begleitung anbot. Wenn jemand dieses gute Recht, sein gutes Recht einfordert, dann lautet die Empfehlung unseres Herrn, geht 2 Meilen mit ihm. Geht 2 Meilen. Kein geringes, denn in der Nacht bei Stockdunkelheit ungefähr 6 Kilometer zu laufen, man muss ja auch noch zurück in die eigene Eierbütze, das ist kein Vergnügen. Ja, und dann noch ausleihen und borgen, dem Bittenden, dem Bettelnden geben, ja, wer weiß ja, ob es jemals zurückkommt. Und selbst der, wir wissen jetzt nicht, Sesshafte, indem ich mich hier um 1 Euro anbettelt, ne, das nicht gleich in Schnaps um. Ja, und solche Dinge tue ich dir auf Gefallen, wenn ich dem Geld gebe. Unser Herr sagt, gib dem, der bittet und wende dich nicht ab. Warum? Du gibst nicht dem Bettler, du gibst dem Herrn. Du gehst die Meile nicht nur für den Menschen, der das braucht, den Begleitung. Diese Großzügigkeit entspricht zumindest in einem kleinen Abglanz der Großzügigkeit, mit der Gott uns begegnet. Ganz klein bisschen davon. Und das ist das Maß, auf dem wir leben können. Und das wird in den Versen, die unseren Texte hier folgen, etwas deutlicher. Da ist es nämlich als direkte Fortsetzung von Vers 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.
3. Mose 19, ein sehr bemerkenswertes Kapitel, das man aber nicht ohne Begleitung mal lesen sollte.
Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das ist eine Ergänzung, die in späteren Handschriften überliefert ist. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Soweit der Text. Das heißt, du bist ein Königskind. Also benimm dich auch so. Du bist nicht nur sozusagen ein Abkömmling einer Familie. Selbst das reicht schon, sich zu nehmen. Was mich am meisten viel mehr als die nicht wenigen Ermahnungen meines Mütterlein an dem Tu-nicht-gut-sein gehindert haben, war das Wort meines Vaters. Sag selbst. Das hat mich viel mehr verpflichtet. Du bist Gottes Kind. Benimm dich auch so. Du bist als höchste Königssohn. Also du darfst dich auch so benehmen. Nicht klein, klein und was weiß ich. Dieser Gott ist großzügig. Das ist dein Maß.
Wenn früher über das englische Königshaus der Windsors irgendwelche Gerüchte verbreitet wurden, dann gab es nur zwei Antworten des Hofes und keine mehr. Die erste war, und ganz häufig, no comment, kein Kommentar. Und die zweite war, we are not amused, wir sind nicht erfreut. Punkt, aus, reicht. Zur Erbitterung englischer Royalisten hat sich das sehr verändert, aber das ist deine Haltung.
Musst du dich mit jedem da rumstreiten? Wozu denn? Du stehst über diesen Dingen. Er, Händel, der hat mir die Ehre abgeschnitten. Ja, 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 schön ist das nicht, ganz bestimmt nicht. Aber du stehst da drüber. Du musst dich nicht verteidigen, möglichst brutal, sondern du bist Königskind. Mein ist die Rache, spricht der Herr, wir haben es oft genug gehört, und Auge und Auge, Zahn und Zahn, ja, das ist schon eine ganze Menge an Einschränkungen von maßloser Rache, aber dein Maß ist noch ein viel größeres. Du kannst es dir leisten, diese Großzügigkeit. Denn hinter dir steht die größte Macht des Universums. Ja, diese Liebe, aus der wir leben können, um es mal in einen Begriff zu fassen, die ist so stark, dass sie sogar Feindschaft überwindet. Weil der andere dich hasst, musst du deshalb dich auf diese Ebene herabziehen lassen. Der andere ist unfreundlich, geht an dir vorbei, wir haben einen Riesenblick. Ja, wer zwingt dich denn, das genauso zu machen? Niemand. Überhaupt nicht. Ja. Du bist Königskind. Du bist Gottes Kind. Dein Adel verpflichtet hoffentlich deutlich mehr als all die Prinzessinnen, die sich von ihren Pferdepflegern pflegen ließen und ähnliche jemals gemerkt haben. Natürlich ist das verständlich und unser gutes Recht, dagegen einzuschreiten, wenn jemand unsere Ehre abschneidet und uns wehtut, aber dieses sehr primitive, einfache Ding, du kannst aus ganz anderen Möglichkeiten heraus leben. Du hast mit Gottes Hilfe die Kraft und Gelassenheit, selbst den Hass deiner Feinde zu überwinden. Mit Liebe. Ja, womit denn sonst? Ich habe schon viel erlebt in meinem langen Leben jedes Jahr. Ich muss da ein bisschen mit kokettieren. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass da was Gutes rausgekommen wäre. Wenn der Nachbar gegen den Nachbar zieht, weil eine Birne auf die falsche Seite vom Zaun gefallen ist. Was dabei rauskommt, kennst du auch. Was dabei rauskommt, wenn du, das kann ich mir doch nicht bieten lassen, so denkst und darin bleibst. Die Gedanken, die kann man sich nicht so ohne weiteres erziehen, aber du musst nicht darin bleiben. Was kommt dabei raus? All das, was du auch kennst. Wenn der, die das doch mal sagt, und dann werde ich aber und das Mühlradkreis, und du bist ein Opfer. Die Starkheit Gottes lässt diese kreisenden Mühlräder sofort stoppen. Du darfst frei auf ihn sehen. der für dich streitet, wenn es sein muss, und der dir auf jeden Fall die Kraft gibt, nicht Opfer derer zu sein, die sich so schon verletzt haben. Wir sind keine Opfer, wenn wir auf unser gutes Recht verziehen, sondern wir bewegen uns im Verheißungs- und Segensraum des lebendigen Gottes. Bequem ist das alles überhaupt nicht. Es ist nicht bequem, die doppelte Meile zu laufen. Und ich hatte mal selbst ein Widerfahrenes, an dem mir aufgefallen ist, dass das gar nicht anders geht, als dass wir aus dem Adel herausleben, den wir als Gottes Kinder haben. Ganz belanglos, kleines Beispiel. Ich hatte einen ärmeren Nachbarn und eines meiner nicht wenigen alten Autos war ein weißer Käfer, 1200 Kubik. Und der hatte mich nun belatscht und wollte den Wagen unbedingt haben. Das war das Einzige, was ich leisten könnte. Normalerweise perfekt. Der will das Ding unbedingt haben, also kann ich den Preis so hochziehen wie möglich. Ja gut, das hat mich noch nie so interessiert. Ich kam in eine andere Falle. Ich habe ihm versprochen und dann entdeckte ich, dass ich dem das Ding so gar nicht geben kann. Verkauf, ist das noch so schön, gekauft wie gesehen, und dein Problem, hättest du ja mal nachgucken können, ja, das ist gutes Recht, aber ich lebe unter einer anderen, und du auch, unter einem Königsrecht eigentlich. Also habe ich die Türschlösser repariert, für meine Auto habe ich sowieso nie gemacht, ich habe das Auto gewaschen, so weit ist gekommen, ich habe Löcher zugeschweißt, ich habe da neuen, frischen Ersatz, erste Hilfe, Kasten reingelegt und x Dinge gemacht, die ich für meine eigenen Kröten nie gemacht hätte, weil ich einfach wusste, und dann habe ich noch einen Preis gemacht, der ihm sehr willkommen war, weil ich dachte, du kannst nicht so sein wie alle. Ja, nicht nur, weil ich Pastor bin, da bin ich noch oben drauf, sondern weil ich Gotteskind bin. Das ist natürlich anders, wenn ich professioneller Geschäftsmann bin, dann kann so ein Verhalten sehr, sehr schädlich sein für mich und meine Familie. Aber ich bin als Privatmann eben auch so. Das ist ein anderes Maß, unter dem ich stehe. Es kann durchaus anstrengend sein. Aber der Adel, den ich von Gott habe, verpflichtet viel mehr als das gute Recht. Beispiel aus unserem Leben. Nach dem guten Recht könnte man sagen, wir haben eine Abstimmung in der Gemeindeversammlung, 80 Geschwister sind da, 41 sind für eine Geschichte, 39 dagegen. Völlig klar, was machen wir? Ja, man macht natürlich nicht einen Haken dran und denken, 41 sind jetzt die Mehrheit, sondern wir versuchen natürlich, möglichst viele mit hineinzunehmen in eine Eigenmütigkeit. Man kann es damit übertreiben, man muss nicht dem letzten störrischen Esel, dem letzten störrischen Menschen, Janette, hinterherlaufen und warten, dass der andere das nicht. Aber es ist so, das ist zu wenig. Das ist das gesellschaftliche KDÖR-Recht 51 zu 49. Unser Recht ist anders. Möglichst viele. Möglichst viele, weil wir eben was mehr sind als irgendein Kleintierzüchterverein oder eine politische Partei, die das nur tun dürfen, obwohl sie selbst auch andere Geschichten oder andere Ziele anstreben. Wer diesen praktischen, aber unbequemen Worte unseres Herrn sonntags hört und montags vergisst, der geht an der Fülle des Segens unseres Herrn vorbei. Denn unsere Ehre, unser Reichtum, unser Recht brauchst du nicht zu verteidigen. Schau dir mal an, was aus denen wird, die dir Übles wollen. Du stehst unter der Verheißung unseres Herrn. Die lieben, die mich verfolgen, die Feinde, für die beten, die mich verfolgen, sogar das ist dem möglich, der aus der Kraft seines Vaters lebt. Und ich glaube, der höchste Adel ist darin bewiesen. Und der da hat uns das in Vollendung vorgelebt. Er lässt sein Leben für seine Feinde. Er lässt sein Leben für mich und dich. Und wenn er das nicht getan hätte, dann schon, als wir noch überhaupt nichts wissen wollten von seiner Erlösung, niemand von uns dürfte hier sitzen mit der Hoffnung, dass er leben könnte in Ewigkeit. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in dem Himmel ist. So spricht heute der Sohn Gottes zu mir und zu dir. Wir hören den hohen Adelsanspruch an unser Leben, noch deutlicher seine wunderbare Verheißung. Du, ich, wir dürfen Kinder eines allmächtigen Vaters im Himmel sein. Was für ein Adel, was für eine Freude, was für eine Gnade. Amen.